Okay, guten Morgen, Sophia in Deutschland. Wie geht es dir?
Ja, hallo Lena, guten Abend in Australien. Mir geht's gut, vielen Dank. Und selber.
Ja, auch.
Ja.
Alles ist wunderbar. Es ist noch ein bisschen warm. Bei dir kommt die Sonne jetzt hoch. Ich würde mich freuen, wenn es hier auch noch die Sonne bleibt, aber allmählich wird es Herbst. Man merkt es jetzt schon. Jetzt kommt die Sonne zu euch.
Ja,
Ja, möchtest du dich mal kurz vorstellen, was du machst, wie du heißt und ja, was so deine Lebenspassion ist oder ja, deine Intention im Leben, was du so nach draußen bringen möchtest?
Ja, also ich bin Sophia Susanne Berthold, ich lebe in München. Mein erster Beruf war Krankenschwester, dann habe ich irgendwann Zahnmedizin studiert und dann die Heilpraktikerprüfung dazu gemacht. Und mich begleitet schon aus der Zeit, als ich Krankenschwester war, dieses Thema Psychosomatik. Eigentlich, das war 1977, da habe ich schon eine Facharbeit über psychosomatische Medizin geschrieben. Und das war mir immer in meinem praktischen Berufsleben, hat es mich immer begleitet zu sagen, ja, da steckt doch noch was anderes dahinter. Es geht doch hier nicht nur um den Körper. Dass man benutzt ja gerne dieses Bild, ja, du fährst Auto, dann leuchtet das Öllämpchen auf. Was macht man? Man schraubt die Birne raus.
Ja.
Nein, man muss gucken, man muss Öl nachfüllen. Ja, und das hat
Ja.
eben was mit geistig-seelischen Themen zu tun.
Willst du noch
Ja,
mal
und das
kurz
hat.
sagen, was Psychosomatik bedeutet für Menschen, die
Ah,
nicht wissen, was das heißt?
ja. Ach, da zeige ich vielleicht einfach mal so meine erste Abbildung, wo ich mal.
Ja.
Also, das ist Schulmedizin, ne? Beziehungsweise so leben wir.
Ja.
Wir sind immer um Perfektion bemüht und die Perfektion kümmert sich immer um den Körper oder um die Materie. Und da versucht man ein perfektes Ergebnis herzustellen. Und es funktioniert nicht, weil die zwei hier unten, die sind nicht eingebunden.
Ja.
Und das, was funktioniert für mich, das nenne ich dann Vollkommenheit. Oder ein anderes Wort dafür ist Vollständigkeit. Und das bedeutet, unser Körper zeigt uns auf vollkommene Art und Weise, was hier und hier los ist.
Ja.
Ja, das heißt, ich muss die Körpersprache verstehen, ich muss die Symptome verstehen. Also wenn jemand ein Magenproblem hat, dann hat das was mit der Mutter zu tun. Magen ist Mutter. Ja, hilfreich ist dabei die Astrologie, da gibt es also ganze Berge von Literatur darüber, welches Körperteil für welches Prinzip zuständig ist. Ja, und ich habe über 20 Jahre eine eigene Zahnarztpraxis gehabt. Und da gibt es dann nochmal ein spezielles System, wie du jeden einzelnen Zahn deuten kannst. Was bedeutet das, wenn hier rechts der erste oberste Schneidezahn wehtut? Und der kann wehtun, ohne dass er ein Loch hat.
Ja.
Ja, und dann ist das gibt es auf der seelischen Ebene eine Botschaft, nämlich, dass man etwas noch nicht verstanden hat. Also das nennt man das Psychosomatik, also die Psyche, oder die Psyche ist ein Bestandteil der Seele. Die Seele ist viel größer wie die Psyche. Ja? Die Psyche verursacht ein Symptom im körperlichen Bereich.
Ja.
Und wenn man das nur im körperlichen Bereich, ausschließlich im körperlichen Bereich behandelt, dann kommt es wieder oder es wird verschoben. Dann tut irgendwann was anderes weh. Ist das so?
Ja, nee, auf jeden Fall, genau. Ich dachte nur, es
Ja.
ist gut, das nochmal
Ja.
zu erklären, dass es eben
Ja.
halt
Ja,
nicht, also dass
genau.
es um Körper, Seele und Geist genau darum geht, weil das ist ja so wichtig, dass man das wirklich also versteht, als auch, dass man da natürlich jetzt drüber nachdenkt, wo du wahrscheinlich noch mehr jetzt zu sagen wirst.
Ja. Ja, also das habe ich Dann in meiner eigenen Praxis konnte ich das dann endlich umsetzen. Mhm. Wenn, also in der Zahnmedizin, jemand hat eine Dauerbaustelle im Mund oder eben psychisch bedingte Zahnschmerzen, obwohl der Zahn völlig intakt ist. Und dann habe ich eine völlig neue Methode entwickelt, und zwar über Kinesiologie. Also Kinesiologie ist ein Muskeltest. Mhm. Das funktioniert nach dem Prinzip, man muss weiter ausholen. Also wir sind alle ein bisschen wie ein Computer. In der Programmiersprache gibt es eine 1 und eine 0 und bei uns Menschen gibt es ein Ja oder ein Nein. Und das testet man meistens über den Armmuskel. Wenn ich da jetzt so drauf drücke, ein starker Muskel heißt Ja und ein schwacher Muskel heißt Nein. Ne? Und dann geht der Arm weg. Mhm. Und mit diesen zwei Fragen, Ja, Nein, fragt man sich dann durch, wenn man versucht herauszufinden, wo die Ursache dieses Themas liegt. Mhm. Und über dieses Testen und über dieses Abfragen, diesen Muskeltest, hat sich dann im Laufe der Jahre eine völlig neue Behandlungsmethode entwickelt. Und diese Methode nenne ich die emotional-mentale Befreiungs- und Integrationstherapie. Das ist ein bisschen sehr lang und kompliziert. Und ich habe es dann kurz MBIT genannt. Mhm. Bit. Und zwar auch nochmal in Anlehnung an den Computer, an den Datenspeicher, ja, in Bit, Megabyte, Gigabyte, was weiß ich, was Informationen in uns gespeichert sind. Und diese Informationen, die haben eben sehr, sehr viel mit unseren Eltern zu tun, beziehungsweise mit dem ganzen Ahnensystem, was dann hinter den Eltern noch steht. Großeltern, Urgroßeltern, man sagt ja so bis 7 Generationen kann man da sogar zurückgehen.
Wow.
Genau, und das heißt, also Befreiungs- und Integrationstherapie, man befreit sich zuerst mal von sogenannten Elternprägungen. Mhm. Prägung bedeutet, man kriegt so einen Stempel aufgedrückt und das ist dann wie ein Muster fest eingegraben in unser System. Und nach diesem Muster funktionieren wir, ticken mhm. wir. Ja? Eigentlich ist es meistens so in der Pubertät, da schaut man auf seine Eltern und sagt, ah, ich mache das später alles mal anders und vor allem kriege ich das alles besser hin. Ja, und dann wird man älter und dann schaut man mal auch so auf sein eigenes Leben und sagt, so anders ist es jetzt dann doch nicht. Beziehungsweise man hat so Verhaltensmuster übernommen von Vater, Mutter und das möchte man gerne ablegen. Sagen wir mal so an Silvester, ja, da nimmt man sich was vor. Das möchte man ablegen und spätestens an Ostern stellt man fest, nee, ich mache es immer noch.
Ja.
Ja. Und das hat was mit dieser Prägung zu tun. Das ist so, zack, und so macht man das. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel, weil das ist wirklich eine Charaktereigenschaft, die ist wirklich also weltweit verbreitet. Und das ist die Ungeduld. Mhm. Das ist die Ungeduld, dass wir immer denken, es muss schneller gehen, ich müsste schon weiter sein, warum bewegt sich da nichts? Ja, Autofahren, rote Ampel, ah! Wieso ist die jetzt rot? Und dann gibt es aber auch die gegenteilige Charaktereigenschaft, nämlich, dass man zu lange zu viel erduldet. Mhm. Man hockt in einer Lebenssituation wie der Hase in der Grube und bewegt sich nicht. Mhm. Ja, und das ist eine Dualität. Mhm. Und wie gesagt, das haben meiner Meinung nach haben das alle Menschen. Ja. Und es wurde zum Beispiel von den Eltern weitergereicht. Und die haben es von den Großeltern. Mhm.
So. Was wäre jetzt der beste Zustand? Ein Zwischending dazwischen? So einfach im Fluss sein?
Ja, der erlöste Zustand ist dann, ist mein Vorschlag, ich bin situationsgerecht geduldig. Also wirklich zu merken, nee, jetzt ist genug, Schluss.
Mhm.
Oder eben zu wissen, was weiß ich, Ampel ist rot, Ampel ist rot. Ja, oder ich stehe im Stau. Ja, ist blöd, aber ich stehe im Stau.
Ja. Also eine Akzeptanz zu entwickeln.
Ja, ja, Geduld.
Ja.
Geduld zu entwickeln. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, Geduld die Patientin. Das ist die Geduldige. Ne? Patient, das ist die Geduldige.
Ja.
Und warum kriegen wir Krankheiten geschickt? Oftmals wirklich nur, um Geduld zu lernen. Ja, dann musst du zum Arzt gehen oder woanders hin. Da sitzt du im Wartebereich. Dann musst du warten, bis du drankommst. Dann musst du warten, bis, was weiß ich, dein Medikament da ist. Und warten, bis es dir besser geht. Oder, ne?
Mhm.
So, das ist eine Lernaufgabe.
Und wodurch denkst du, dass du krank wirst? Also ich meine, wahrscheinlich auch durch Stress, weil ich denke, wenn du jetzt ungeduldig bist oder auch wenn du zu viele Sachen über dich erduldest, dann bist du ja irgendwie auch konstant in einer gewissen Stresssituation.
Auch von der Schulmedizin anerkannt, dass Stress ein ganz wesentlicher Faktor für Krankheiten ist. Ein paar anerkannte Krankheiten sind Bluthochdruck, Herzinfarkte, Magengeschwüre. Aber ich bin der Meinung, dass Stress zumindest jede Krankheitsdisposition verstärkt.
Mhm.
Verstärkt, ja.
Ja.
Genau.
Ja, und wir waren jetzt bei dem MBIT. Also durch Ungeduld. Aber mich würde noch interessieren, wie bist du denn dazu gekommen, dass genau jetzt Ungeduld und Geduld jetzt so irgendwie dein Fokus da ist?
Also wenn ich teste, dann habe ich natürlich auch ein paar Hilfsmittel parat. Ich teste ja nicht einfach nur so in den blauen Dunst. Das sind zum Beispiel, habe ich dann Tabellen mit Wörtern, mit Stichwörtern, und dann habe ich eben sehr, sehr oft das Thema Geduld oder Ungeduld ausgetestet.
Mhm.
Und dann habe ich eine Eigenschaft oder eine Fähigkeit mitbekommen, weil die ist einfach angelegt bei mir, das sind Geistesblitze.
Mhm.
Und dann meldet sich das Wort Ungeduld bei oder Geduld bei einer Klientin und irgendwann macht es Klick. Das gehört doch zusammen, das sind doch zwei Seiten der Dualität. Wir leben ja in der Dualität.
Mhm. Ja.
Beziehungsweise Polarität und Dualität. Also Polarität ist eben Tag, Nacht, hell, dunkel, männlich, weiblich. Das ist Polarität, dem kommt man überhaupt nicht aus. So leben wir. Und Dualität, das ist dann etwas, eben auch so Gegensätze, die man aber beeinflussen kann, mit denen man arbeiten kann. Ja, und das ist das, wenn ich erkenne, jawohl, ich bin immer wieder mal ungeduldig. Jawohl, manchmal oder immer wieder erdulde ich zu lange zu viel. Und die Wahrheit liegt in der Mitte.
Mhm.
Ja, es darf beides da sein. Manchmal muss man einfach wirklich blitzschnell reagieren, gerade wieder Auto fahren, ne? Zack, Bremse.
Ja.
Ja, und das ist eine Sekunde, weniger wie eine Sekunde. Und es gibt auch Dinge, gerade die aktuelle Situation, da muss man manches jahrelang aussitzen. Man muss es tatsächlich aussitzen, weil man merkt, ich kann kaum etwas tun. Ja. Kleinigkeiten, okay, aber. Ja. Ja, das meine ich dann mit situationsgerecht.
Mhm.
So, und jetzt ist es so, von diesen Prägungen, das ist jetzt ein Beispiel für eine Prägung, die von den Eltern weitergegeben wurde und die haben es von ihren Eltern und so weiter und so fort. Und von diesen Prägungen haben wir eigentlich unendlich viele.
Mhm.
Und das bedeutet, wenn man sich jetzt um jede Prägung einzeln kümmern würde, wird man niemals fertig mit diesem Thema.
Ja.
Und dann bin ich Dann habe ich irgendwann mal gesagt, habe mich mit der geistigen Welt verbunden, habe gesagt, ey, das muss doch schneller gehen. Jetzt aber wirklich, ne? Sondern ja, ich bitte um Eingebung, um Geistesblitze, um Durchsagen, wie auch immer du das nennen möchtest. Ja. Mhm. Und dann habe ich den Hinweis bekommen, wie man das machen kann, dass man alle Prägungen, das sind, können Milliarden sein, auf einmal auslöschen kann. Mhm. Und das geht so, es gibt 4 übergeordnete Prägungen. Und wenn man diese 4, die hat jeder Mensch, hat die, außer denen, die bei mir waren. Aber die haben das ja auch gemacht.
Ja.
Gut, und wenn man diese 4 übergeordneten Prägungen ablöst und umprogrammiert, dann sind die anderen alle mit weg. Mhm. Es fällt dann zusammen wie ein Kartenhaus. Also es heißt, die Prägung ist dann weg. Mhm. Und wenn ich aber zum Beispiel diese Charaktereigenschaft, diese Dualität, Ungeduld und zu viel erdulden, immer noch habe, dann ist es mein Programm. Und dann kann ich ganz gezielt an meinem Programm arbeiten. Mhm. Also das heißt also nicht, dass
man nicht ein neues Programm. Ja.
Komplett ein anderer Mensch gleich ist, aber man ist dann frei von einem riesen Rucksack, den einem die Eltern und die Ahnen mitgegeben haben. Davon ist man befreit. Mhm. Und das passiert auf der mentalen Ebene, indem ich es erkenne. Und ich sage, jetzt verstehe ich das. Dieses Programm kommt aus meiner Ahnenlinie. Und ich entscheide mich jetzt bewusst, da diesen Cut zu machen. Mhm. Das passiert auf der mentalen Ebene. Und auf der emotionalen Ebene, da gibt es diese zwei übergeordneten Elternprägungen. Ich zeige es ruhig mal wieder, diese Abbildung, der richtig guckt. Mhm. Also hier unten steht das. Mhm. Also das sind diese 4 Elternprägungen. Mhm. Schwierigkeiten, sich selber und andere zu verstehen und Schwierigkeiten, sich selber und anderen zu verzeihen. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, es gibt sehr viel Unklarheit darüber, was Verzeihen denn überhaupt bedeutet.
Ja.
Was passiert denn da überhaupt, wenn ich jemandem verzeihe? Bis hin zu gestern habe ich bei Hellinger was gelesen, der sagt, man darf dem Täter nicht verzeihen. Das wäre arrogant. Der weiß auch nicht, was Verzeihen bedeutet.
Ja.
Und da bin ich dann auch auf eine Definition gestoßen. Mhm. Verzeihen heißt den Schmerz loslassen. Mhm. Den eigenen Schmerz. Ich lasse meinen Schmerz los in Bezug auf das, was ein anderer mir angetan hat, auch in Bezug auf das, was ich selber glaube, was ich falsch gemacht hätte.
Ja.
Und das ist dann die emotionale Befreiung. Da befreie ich mich von diesem Gefühl, diesem schmerzhaften Gefühl. Das lasse ich los. Und das ist eben auch eine Prägung aus der Ahnenreihe, dass unsere Eltern beide das nicht können. Emotional den Schmerz loslassen. Sie können es alleine deshalb schon nicht, weil sie das auch nicht wissen, was Verzeihen überhaupt bedeutet, was man da macht, wie das funktioniert. Das kriegt man ja nirgendwo beigebracht, ja, in der Schule nicht und Studium nicht und in der Kirche nicht. Die reden zwar ganz viel von der Kanzel runter vom Verzeihen, aber sie sagen einem ja auch nicht, wie es funktioniert. Und sie wissen es auch nicht.
Ja.
Und das ist ein, ich sag mal, bis jetzt einmalig auf der Welt, dass ich das so klar definiere und Schritt für Schritt darin unterstütze, durch ein Ritual unterstütze, dass man diese Fähigkeit mitnimmt, den Schmerz loslassen zu können. Mhm. Und zwar dann auch ohne mich. Ja, man erinnert sich an irgendein unschönes Ereignis im Leben, irgendein Ex-Freund oder auch die Eltern, sage ich mal, und man merkt, oh, das tut mir immer noch weh, wenn ich daran denke. Aber ich kann ja diesen Schmerz jetzt auch loslassen. Das tue ich für mich. Wie es dem anderen damit geht, müssen wir nicht. Mhm.
Aber was hilft mir das denn zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Schmerz loslasse? Was passiert dann?
Ja, wenn du den Schmerz loslässt, dann ist er weg. Dann ist er weg. Und dann entsteht normalerweise ein Gefühl von, eine Erfahrung von Leichtigkeit, befreit sein. Und man hört auf, an dieses Ereignis zu denken. Es ist nicht so, dass man es nicht erinnern könnte, aber es verschwindet hinten in der Vergangenheit und man müsste es irgendwie mit einem Riesenaufwand wieder herholen. Aber braucht man nicht, das hört von selber auf dann. Mhm. Das ist das Schöne an der Methode, dass diese Sachen von selber aufhören. Also du musst nicht ständig jeden Tag da sitzen und sagen, ja, jetzt muss ich aber diese Übung machen und jetzt muss ich mir das nochmal sagen und jetzt muss ich das 77 Mal aufschreiben, damit ich es loswerde oder sowas. Das
braucht es nicht. Ja. Und verzeiht man jetzt quasi der Person oder der Situation oder generell auf einem breiteren Spektrum?
Wenn du verzeihst der anderen Person, die daran beteiligt war, oder den Personen, vielleicht waren es ja auch mehrere. Und wenn du etwas entdeckst, was du glaubst, verkehrt gemacht zu haben. Was du glaubst, verkehrt gemacht zu haben. Mhm. Du weißt es ja oft noch nicht einmal. Dann verzeihst du dir selber. Mhm. Also, und ganz generell kann man sagen, wir Menschen sind eher geneigt, anderen zu verzeihen als uns selber. Mit uns selber sind wir am strengsten und am härtesten und am kritischsten und ja, mäkeln und meckern dauernd an uns rum. Und ja, ich verzeihe mir selber, dass ich nicht perfekt bin. Ja. Weil ja sowieso niemand perfekt ist.
Nee, das stimmt. Warum denkst du, dass wir so streng mit uns selber immer sind?
Also meine persönliche Meinung, das hat schon ganz viel mit den sogenannten institutionalisierten Religionen zu tun. Das ist so ein schöner Satz, den habe ich aus dem Buch von Neil Donald Walsh. Institutionalisierte Religionen sind Schuldgefühle mit unterschiedlichen Feiertagen.
Ja.
Aber darin sind sie sich alle einig. Ja, dass das Schuld gibt und dass man den Menschen Schuldgefühle machen muss.
Ja, das stimmt.
Also wenn eine Institution dahinter steckt, ja, wenn es ein freies Glaubenssystem ist, dann existiert Schuld nicht. Mhm. Dann existiert nur noch Verantwortung.
Ja, Schuld ist auch eine große Aufgabe. Also sich zu entschulden, ne? Trifft ja in vielen Situationen zu. Also.
Es geht darum, sich von diesem Schuldgefühl zu befreien.
Ja.
Und dann kann man sagen, okay, ich bin hier mitverantwortlich an der Situation, wie sie jetzt entstanden ist. Was war mein Anteil daran, dass die Situation so abgelaufen ist und nicht anders?
Ja.
Ja. Vielleicht zum Beispiel, vielleicht Ungeduld, dass man an jemand anders gezerrt hat. Du musst jetzt aber mal das machen. Mhm. Weil ich das will. Ja, und dann fühlt der andere sich schuldig. So, ja. Und dann ist der Streit perfekt.
Ach, schön. Ich würde gerne noch mal fragen, du sagtest ja auch, dass man, also das Verstehen des anderen, ja, jemand anderen verstehen, das war ja in deinen vier Werten da. Wirst du da noch mal was zu sagen? Also, was versteht man am anderen nicht oder wo kommen Konflikte auf des Verstehens?
Also erstmal muss man sagen, diese Elternprägung, es ist eine Blockade. Ja, da haben alle Menschen haben diese Verstehensblockade in sich, was dazu führt, dass man dann immer wieder sagt, ich verstehe den anderen nicht. Wieso macht er das nicht so, wie ich das mache? Ich verstehe es einfach nicht. Und das ist wirklich eine Blockade. Das ist wie wenn du ein Virus auf der Festplatte hast.
Ja.
Ja, und ich merke, du kannst auf den anderen einreden und du kannst dem das erklären. Und es kommt nicht an. Mhm. Das ist ein ganz wesentlicher Grund für zwischenmenschliche Konflikte oder in allen zwischenmenschlichen Beziehungen. Das ist die Beziehung zwischen Kindern und Eltern, Beziehung zwischen Geschwistern, Beziehung in der Arbeit, im Beruf, mit Kollegen, mit Klienten. Und es ist die Liebesbeziehung. Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Grund, warum Liebesbeziehungen immer wieder scheitern. Mhm. Wegen dieser Verstehensblockade.
Ja.
Ja, dann kann es schon alleine sein, dass Männer und Frauen sich nicht verstehen. Könnte schon ein Punkt sein. Und das, aber ich beobachte die Thematik auch bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen.
Ja, ja. Ich glaube, sobald man mit irgendwem in einer Beziehung zueinander steht, ist es auf jeden Fall das Missverständnis und Nichtverstehen vorhanden, ja.
Ja.
Auf jeden Fall.
Genau, und dann wird eben bei mir in der Arbeit diese Verstehensblockade, die wird ja durchbrochen. Mhm. Also ist, wie gesagt, ist wie ein Virus auf der Festplatte. Und dann wird es entfernt, dieses Programm, ja, du stellst dir richtig vor, du hast da diesen Dateiordner, drückst du mit der rechten Maustaste drauf, sagst löschen, Papierkorb ausleeren, weg. Und dann wird Platz frei auf der Festplatte und dann programmiere ich mit dem Klienten in der Sitzung das neue Programm ein. Und das neue Programm heißt dann, ich verstehe mich und andere Menschen. Und es wird einprogrammiert auf den Ebene Geist, Seele, Körper, indem man sagt, ich verstehe mich und andere Menschen. Ich will das, der Geist. Ich kann das, ist die Seele. Und ich tue das, ist der Körper. Also es wird auf allen drei Ebenen einprogrammiert, damit es vollständig ist. Wenn es nur auf einer, sagen wir, wenn es hier nur hier laufen würde, ja, auch der andere hat mir jetzt mal was erklärt und jetzt wird es so ein bisschen helle im Kopf, das funktioniert nicht. Die Seele funkt später wieder dazwischen.
Ja.
Genau, und dann wird auch gelöscht, die Blockade, den Schmerz loslassen zu können. Die wird gelöscht. Und das neue Programm heißt dann, ich verzeihe mir selber und anderen Menschen. Ich lasse meinen Schmerz jetzt los. Und dann sagt man wieder, ich will das, ich kann das, ich tue das. Und mindestens an einer dieser drei Stellen hakt es dann. Und da bekommt man dann bei mir Unterstützung mit Homöopathie, damit das aufgelöst wird. Mhm. Und ich teste immer alles nach mit Kinesiologie, ob ich jetzt bei allen drei Sätzen, bei allen drei Schritten ein Ja bekomme. Und dann hat man sozusagen ein neues Programm auf der Festplatte. Das ist dann die Integration. Mhm. Ja, sieht man es genau. Also erst habe ich mich von etwas befreit und dann kommt die Integration. Und die Integration ist dieses neue Programm. Ich verstehe jetzt mich und andere Menschen und ich verzeihe mir selber und verzeihe anderen Menschen. Das wird neu integriert, neu angelegt. Und dann kannst du es überhaupt erst benutzen. Ja, wenn du auf deinem Computer, wenn du einen Text schreiben willst, brauchst du ein Textverarbeitungsprogramm. Mhm. wenn du das gerne möchtest, dass du dir selber und anderen Menschen verzeihen kannst, dann muss es einprogrammiert sein.
Ja.
Und mit diesem Programm kann man sich dann im Prinzip durch alle Lebensthemen durcharbeiten. Was habe ich da nicht verstanden?
Ja.
War gestern, war vor einem Jahr, war vor 10 Jahren. Was habe ich da nicht verstanden?
Mhm.
Damals. Bis man dahin kommt, jetzt verstehe ich das endlich. Das schafft ja schon so eine gewisse Erleichterung und so einen gewissen Frieden. Und wenn man dann in sich reinfühlt und merkt, dass man da noch einen Schmerz im Herzen trägt, dann kommt diese Entscheidung, den Schmerz loszulassen. Und dann lernt man so eine Gefühlsübung. Kann man das gut lesen? Ein bisschen kleiner.
Mhm. Also echte Gefühle, Wut, Schmerz, Angst, Freude, Ekel, Scham, Wut und Verzweiflung.
Ja, ich zeige also das andere, zeige ich dann mal noch. Ja? Also man lernt dann, es gibt nur ganz wenige echte Gefühle. Ja? Mhm. Und das sind die da. Also jetzt steht die Wut zweimal hier. Das hat den Grund, dass es Menschen gibt, bei denen die Wut eher oben angeordnet ist. Und dann gibt es Typen, die haben die Wut eher unten. Deswegen habe ich es zweimal hingeschrieben.
Mhm.
Und in der Mitte ist unter der Wut ist der Schmerz. Ne? Und die Erfahrung zeigt, wenn die Blockade hier auf dieser Ebene gelöst ist, dann ist man in der Lage, auch die anderen schwierigen Gefühle zu fühlen. Ja, die sind gleichzeitig mitblockiert mit dem Schmerz.
Ja.
Und dann bringe ich das, dann üben wir das ein paar Mal, dass man lernt, dass man sich hier hineinsinken lässt, durch diese Gefühle hindurch. Die Verzweiflung sind mehrere dieser Gefühle plus Gedanken.
Mhm.
Und es ist ein Gedankenkarussell. Man dreht sich immer im Kreis. Ja, das hätte nicht passieren dürfen, das hätte der andere nicht machen dürfen und überhaupt und außerdem. Und ja, und so gibt es so eine Gedankengefühlsschleife, in der man dann festhängt.
Mhm.
Und wie gesagt, wir üben das dann, dass man es schafft, sich da hineinsinken zu lassen. Und das nennt man Hingabe.
Mhm.
Man gibt sich diesen Prozess hin.
Ja.
Und dann kommt man in die sogenannten tieferen Erfahrungen. Ja, und das ist das, was du vorhin gefragt hast. Was ändert sich denn dann bei mir? Oder, ja, das ist dann, du kommst dann in irgendeinen dieser Zustände und dann ist sowas wie ein tiefer Frieden. Die Situation ist dann befriedet.
Mhm.
Und man fängt an, sie zu vergessen. Nicht mehr verdrängen, das ist ein Unterschied, ob ich etwas verdränge und einen Deckel drauf packe oder ob es befriedet ist und dann wird es wird unwichtig.
Ja.
Das ist der Unterschied.
Ja, beim Verdrängen käme man ja dann wieder nach oben.
Kommt früher oder später wieder hoch.
In die oberen Gefühlswelt.
Ja, genau. Das ist genau. Ne? Oder der Körper fängt an zu rebellieren.
Hm.
Ja, wenn ich so eine Verletzung immer wieder deckle und deckle und deckle, dann staut sich das im Körper, bis der irgendwann läuft der über und dann nennt man es Krankheit.
Aber das ist halt quasi das, ich meine, ich kann ja jetzt zum Beispiel so einen Stempel von meiner Mutter haben und jemand anders, der triggert das jetzt in meinem Alltag.
Genau. Ja, genau.
Dann passiert ja quasi das Gleiche, ja. Also dann merke ich es im Körper. Obwohl das jetzt eigentlich nicht meine Mutter auslöst, aber
genau.
Im Endeffekt löst die andere Person das dann auch dauerhaft aus.
Genau. Und lösen kannst du es aber nur an der Ursache. Und wenn die Ursache bei der Mutter ist, dann geht es darum, an diesem Punkt mit der Mutter zu arbeiten. Wenn die Ursache, sagen wir mal, in der Schule war durch einen Lehrer, dann geht man in die Situation in der Schule zurück. Wenn die Ursache eine Trennung war, Beziehung schaut, wo die Ursache gesetzt wurde. Und wenn die Ursache aufgelöst ist, kann das keiner mehr triggern.
Ja. Ja. Ich denke gerade drüber nach. Es ist schon sehr tief. Also ich finde es auf jeden Fall sehr hilfreich und wichtig, damit wir halt selber unser bestes Selbst werden und natürlich auch für unser Umfeld. Und da gibst du jetzt auch Erlebnisabende zu.
Ja, genau. Also da habe ich eben eine PowerPoint-Präsentation und erkläre das Ganze noch ausführlicher. Anschließend erzähle ich noch was über das Enneagramm, welches ein gutes Hilfswerkzeug ist, um sich selber und andere Menschen besser verstehen zu können. Und dann gibt es eine Aufstellungsarbeit. Und diese Art aufzustellen, die geht auf die Sophie Hellinger zurück, dass nur zwei Leute sich gegenüberstehen. Und dann stellt man, also die eine Person, die steht für sich selber, und hier stellt man etwas aus dem Enneagramm auf. Und das ist auch was ganz Neues, was ich vor 2 Jahren angefangen habe. Gibt es in der Form sonst nirgendwo. Am letzten Samstag kamen die hier bei mir in die Aufstellungsgruppe zusammen. Und dann haben wir, ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welchen Begriff wir aufgestellt haben. Auf jeden Fall hat sich aber schon dann dahinter eine Geschichte mit dem Vater gezeigt. Mhm. Also es ist nicht so, dass die da nicht auftauchen, die Eltern, aber man kommt viel schneller an den Kern der Thematik ran.
Ja, also sowas wie Familienaufstellung quasi, nur dann eben mit zwei Leuten anstatt mit mehreren.
Ja, genau, man stellt nicht die ganze Familie auf und es muss auch gar nicht die Familie auftauchen. Mhm. Manchmal, ich bringe mal ein Beispiel.
Vielleicht für Aufstellungsarbeit, damit dass man auch weiß, was das überhaupt ist.
Also findest du es besser, wenn ich erst was über Aufstellungsarbeit kurz das erkläre?
Ja, wenn du das kurz sagen willst, ja.
Ja, ja. Die Aufstellungsarbeit funktioniert so, dass jemand mit einem Anliegen kommt und da ist eine Gruppe, die sich zur Verfügung stellen, an dem Thema gemeinsam zu arbeiten. Und derjenige, der dieses Anliegen hat, wählt aus der Gruppe sogenannte Stellvertreter. Jetzt sagen wir mal, es hat was mit der Ursprungsfamilie zu tun. Ja, dann wählt man einen Stellvertreter für den Vater, einen für die Mutter, einen für irgendeinen Onkel oder für den Opa oder für eine Schwester oder so. Und man verbindet sich mit denen, wenn ich jetzt die Aufstellende bin, verbinde mich hinten kurz über den Kontakt auf den Rücken und stelle diese Stellvertreterin in den Raum. Sagt, ja, du bist jetzt Stellvertreterin für meine Mutter. Und dann so stellt man die Einzelnen dann auf. Ne? Und dann steht das Familiensystem sozusagen im Raum und jeder äußert sich dazu über seine Befindlichkeit, über Gedanken, Gefühle, über Körpersymptome, darüber, ob man den anderen überhaupt wahrnimmt. Oft ist es so, dass man, es steht ein Ehepaar nebeneinander und die sehen sich gar nicht. Jeder guckt in eine andere Richtung.
Ja. Ja? Ich habe da jetzt ein Interview zu einer Dame hier gemacht, die ist in Australien, ist eben halt auf Englisch und ich habe da auch ein paar Workshops besucht und das ist wirklich also unglaublich, was da passiert. Das muss man echt mal erleben, weil das kann man fast gar nicht so erklären, wie man es tatsächlich erlebt, wenn man einfach mal dabei war. Also ich fand das schon echt sehr interessant und einfach auch wirklich, ja, nochmal so augenöffnend auch. Also man lernt ja sowohl von den anderen Ausstellungen als auch für sich oder für seine eigene natürlich Aber ich finde es echt sehr powerful, wie man in Englisch sagt. Also
Ja.
sehr kraftvoll, ja.
Ja. Ja. Und es ist immer wieder erstaunlich, dass dann der Stellvertreter oder die Stellvertreterin zum Beispiel exakt die gleichen körperlichen Symptome schildert, die die Mutter hat oder die der Vater hat.
Ja,
Ja,
obwohl die
oder,
nicht kennen.
ja, obwohl die
Ja,
gar nicht kennen. Ja.
es ist unglaublich. Also ich hätte auch gedacht, also wir kannten uns ja auch alle nicht und du denkst wirklich, du bist in so einem Improvisationstheater, wo alle wissen, was sie machen und aber es ist gar nicht so und Leute fühlen wirklich nur rein und es ist so akkurat. Also ich fand es auch wirklich, ja. Unglaublich. Also schon, da sieht man wirklich, wie verbunden man tatsächlich auf so vielen Ebenen doch ist, was
Ja.
man gar nicht mehr so sieht und meint, aber es ist
Ja.
tatsächlich doch da. Ja. Und willst du noch mal was zu dem Enneagramm sagen?
Ich schaue gerade mal, ich habe mir hier so ein paar Zettel zurechtgelegt, damit ich so die Stichworte habe, wozu ich was sagen wollte.
Ja,
Wie
sehr
gesagt.
gut.
Eine Sache nochmal zum Verzeihen,
Ja.
den Schmerz loslassen. Wir in der westlichen Welt, wir neigen tatsächlich sehr dazu, unsere Themen und unsere Probleme nur über den Kopf zu lösen. Aber die meisten Verletzungen sind im Herzen entstanden.
Ja.
Deswegen kann man sie auch nur dort lösen. Und man kann sie nur lösen, indem man in diesen emotionalen Prozess reingeht. Das ist, nochmal sagen, das ist sehr, sehr wichtig. Dann mit Unterschied, was ist der Unterschied zwischen Verzeihen und Vergeben? Ich habe vorhin gesagt, am Anfang gesagt, dass da Unklarheit herrscht. Was bedeutet Verzeihen überhaupt? Und dass diese zwei Worte für das Gleiche benutzt werden, ohne zu wissen, was sie bedeuten. Und vergeben, in dem Wort vergeben, da steckt das Geben drin.
Ja.
Das heißt, ich gebe etwas. Und zwar, ich gebe etwas zurück, was ich irrtümlicherweise glaubte, für jemand anders tragen zu müssen. Das gebe ich dem jetzt zurück, und zwar hauptsächlich den Eltern. Und eine ganz, ganz wichtige Sache, die man immer glaubt, die Kinder glauben, für die Eltern tragen zu müssen, ist die Verantwortung. Und das ist ein ganz wichtiges Ritual in der Aufstellungsarbeit, egal welche Methode man da anwendet, dass man das Kind sagen lässt, also man gibt ihm einen Gegenstand, so symbolisch, und jetzt sagt mal zu deiner Mutter, Mama, ich gebe dir jetzt die Verantwortung zurück, die zu dir gehört und die ich für dich getragen habe. Dann gibt man das zurück. Das ist vergeben. Und das Interessante ist, dass natürlich derjenige, der zurückgibt, fühlt sich wahnsinnig erleichtert, weil das, was zu uns gehört, das können wir ziemlich gut tragen. Aber wenn wir anfangen, etwas für jemand anders zu tragen, das ist sehr, sehr schwer und sehr, sehr anstrengend. Und die andere Person, die ihre Verantwortung zurückbekommt, schildert immer wieder, dass sie jetzt wächst. Dass sie sich endlich aufrichten kann, jetzt, wo sie ihre eigene Verantwortung zurückbekommt. Ja, das ist ganz, ganz wichtiger Unterschied in der Arbeit. Dann, also Verantwortung, dann glauben Kinder für ihre Eltern, sie müssten deren Krankheiten tragen, was dann dazu führt, ja, meine Mutter hat das auch, diese Krankheit, ja, meine Mutter habe ich von meiner Mutter geerbt. Nee, man glaubt, man müsste es tragen für die Mutter. Ja, außer es ist wirklich genetisch bedingt, dann ist es nochmal was anderes. Aber dann glauben Kinder immer, sie müssten den Eltern das Schicksal abnehmen. Und Das ist dann tatsächlich etwas, wo man sich so über die Eltern drüber stellt und wo man dann aus der Kindrolle rausgeht und die Erwachsenenrolle einnimmt und die Eltern zum Kind werden. Und das ist für alle Beteiligten auch sehr, sehr fatal. Ja, und das wird also auch wieder rückgängig gemacht, sodass die Eltern hier sind und das Kind ist hier. Und dann sagt das Kind, du bist der Große und ich bin die Kleine. Du bist die Mama, ich bin das Kind.
Aber das sagt man denen jetzt nicht direkt, sondern das ist jetzt in deiner Sitzung dann.
Ja, das ist in der Sitzung oder in der Aufstellung.
Ja.
Das ist was ganz Wichtiges, was man dann immer wieder sieht in den Aufstellungen, dass Kinder versuchen, den Eltern das Schicksal abzunehmen. Man kann niemals das Schicksal eines anderen Menschen tragen. Man kann sich um das eigene kümmern.
Ja.
Genau. Ja, da habe ich drüber gesprochen. Genau. Ja, dann du würdest meinen, dass ich das Enneagramm auch noch was dazu sage.
Ja, wenn du möchtest, kannst du das kurz ansprechen, ja.
Dann hole ich jetzt gerade noch mal eine andere Abbildung.
Ja, mach das.
Also wenn man so ein Enneagrammbuch kauft oder sonst irgendwie was liest oder macht das bezüglich, dann sieht man immer diese Abbildung. Und das heißt, das ist dieses System, das ist ein System, was sehr, sehr hilft, sich selber und andere Menschen besser verstehen zu können. Und das System ist relativ einfach, weil man kann die gesamte Menschheit in 9 Typen einteilen. Da haben wir, dass ich es richtig sehe, hier 3 emotionale oder Image-Typen. Hier haben wir 3 Körper- oder Zorn-Typen. Und hier haben wir 3 mentale oder Angst-Typen. Normalerweise muss man dann, wie gesagt, wenn man das sich damit befassen möchte, sich Literatur besorgen oder auch im Internet findet man natürlich auch einiges dazu. Aber die Schwierigkeit ist erstmal herauszufinden, welchen Typ habe ich denn? Ja, das kann, also es werden normalerweise Verhaltensweisen und Symptome beschrieben in den Texten und die können aber die gleichen Verhaltensweisen bei verschiedenen Typen auftauchen. Und das ist dann oft verwirrend und man ordnet sich dann falsch ein oder man gibt es auf und schlägt das Buch zu und sagt, ja, verstehe ich nicht. Und in meiner Arbeit ist es ja so, dass zuerst die Verstehensblockade gelöst wird, sodass man das sowieso schon mal besser versteht. Und dann kann ich über Kinesiologie austesten, welche Charakterfixierung die jeweilige Person hat. Und da ist man dann ganz schnell auf der sicheren Seite. Und da muss man nicht Jahre, zum Teil Jahre damit verbringen, dass man versucht herauszufinden, welche Charakterfixierung habe ich denn nun? Sondern man kann die Energie und die Zeit gleich darauf verwenden, zu studieren, sich selber besser zu verstehen.
Ja.
Und diese Charakterfixierung, die hat ein bisschen so eine ähnliche Macht, wie diese Elternprägungen. Das ist auch so ein Raster, in dem wir drinstecken. Das heißt ja auch Charakterfixierung. Man ist regelrecht fixiert. Und fixiert bedeutet auch wieder, ich agiere immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Ich nehme gerne das Beispiel mit der Katze. Ja, da kommt eine Maus vorbei, da macht sie tschuck. Und so machen wir Menschen das auch. Wir bekommen eine bestimmte Situation und wir machen immer auf die gleiche Art und Weise. Ja. Und dann nimmt man sich vor, ja, beim nächsten Mal rege ich mich nicht mehr so auf. Nö.
Macht man es doch wieder.
Macht man es doch wieder, genau. So, und wenn man jetzt also über mich erfahren hat, welche Charakterfixierung man hat, dann unterstütze ich da drin, dass man mehr in die eigene Mitte kommt. Also was man hier nicht sieht an dieser Abbildung, wie weit ist die betroffene Person von ihrer eigenen Mitte entfernt? Und je mehr man von der eigenen Mitte entfernt ist, umso mehr hat einen diese Charakterfixierung im Griff. Und mehr in die eigene Mitte zu kommen, bedeutet irgendwann, ich kann überall mal zu Besuch sein. Und zwar auch wieder situationsgerecht. Also wie ich am Anfang gesagt habe, ich kann situationsgerecht geduldig sein. So kann ich situationsgerecht auch mal schauen, ja, wie machen es denn die anderen? Aber natürlich möglichst nicht auf so eine extreme Art und Weise, wie manch anderer jetzt eine andere Charakterfixierung hat, aber sehr weit von der eigenen Mitte entfernt ist.
Ja,
Und
das ist eigentlich spannend, ne?
ja,
Man kann man
genau.
auch
Und
mal, ja.
in meiner Arbeit, meinen Methoden, unterstütze ich halt darin, mehr in die eigene Mitte zu kommen. So. Peu à peu. Das geht jetzt auch nicht so, dass man einen Lichtschalter umlegt und dann ist immer hell.
Das wäre schön. Ha!
Ja,
Das wäre wunderbar. Ja, wow, das war, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant und ja, fügt sich da irgendwie gut in die Thematik auch mit ein, des Selbstverständnisses. Und das ist ja auch schon irgendwie ganz alt. Ich habe da letztens mal so ein bisschen drüber gelesen, wie weit das schon zurückgeht, irgendwie in die Ägypter, ne? Und die das irgendwie schon benutzt haben.
Und es wurde aber immer nur jahrtausendlang nur mündlich weitergegeben. Das ist jetzt erst Erscheinung in unserer heutigen Zeit, dass darüber Bücher geschrieben werden auch.
Ja. Ist halt spannend, weil man sich da eigentlich dann so selber so tief drin wahrscheinlich verstehen kann, weil wir kommen ja von den ganzen Vorahnen. Und so bringt es doch irgendwie noch mehr Verständnis über einen selber. Ich fühle manchmal so, man hat eigentlich so, man denkt, man weiß es doch alles und dann passieren doch Dinge, die man nicht erklären kann und dann weiß man eigentlich, wie wenig man doch weiß über die Menschheit. So. Ja.
Ja, ich sage gerne, also als ich anfing, mich mit dem System zu beschäftigen, ich kann ja dadurch, durch den Kinesiologietest hatte ich ja den Vorteil, dass ich meinen Typ auch gleich als erstes ausgetestet habe und habe als erstes mal gelesen über meinen Typ. Und ich sage immer, also mir sind ganze Kronleuchter aufgegangen.
Ja.
Ach, so bin ich, so tick ich und jetzt verstehe ich das endlich, warum das so ist. Ja, das
Ja.
war, also für mich war es eine Riesenerleichterung. Andere Menschen schildern allerdings, dass sie das als beschämend empfinden, weil sie dann doch nicht so ganz so einzigartig sind.
Ah, das ist wahrscheinlich eher so eine Ernüchterung als eine
Ja.
Beschämung.
Ja, für manche wohl eine Ernüchterung. Ich habe es als Erleichterung empfunden. Ja.
Ja, ich glaube schon, so alles, was auf jeden Fall hilft, sich selber zu verstehen, ist auf jeden Fall, also ich finde definitiv hilfreich. Also ich habe auch so viele Sachen gelesen, weil ich ja mit 14 immer Mandelentzündung hatte und so, und es hat sich echt ein Meer aufgetan, als ich da mal so reingetappt bin, auch was du eben sagtest mit Psychosomatik. Also warum werde ich immer krank? Was, ja, was triggert das eigentlich und so? Und also das hat doch meinen Horizont schon enorm erweitert und deswegen kann ich da auch nur jeden einladen, sich selber zu helfen. Das auf jeder Ebene, es ist auf jeden Fall immer Mehrwert. Also andere Leute helfen einem natürlich auch, das ist wunderbar, aber ich glaube, je mehr man sich selber helfen kann, 24 Stunden am Tag, desto besser.
Ja,
Ja.
genau. Und meine Arbeit ist auch eine Hilfe zur Selbsthilfe. Also ich erkläre dann auch, was man ab dann mit dem neuen Werkzeug selber machen kann. Ne? Und ich
Ja.
sage, Dann bekommt ein neues Programm aufgespielt auf die Festplatte und dann erkläre ich, wie man es benutzt. Mhm. Selber auch zu Hause.
Ja.
Ja, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil sonst würde ich so eine Abhängigkeit schaffen, ja, dass ich sage, ja, du musst jetzt aber jede Woche zu mir kommen.
Ja, genau.
Nur ich kann das, nur ich weiß, wie es geht. Das ist
nee.
Da rutscht man von einer Abhängigkeit in die andere.
Ja, genau. Ja, das ist wichtig, dass man sich da selber wieder vertraut durch verschiedene Werkzeuge.
Mhm. Ja. Dass man in die Eigenverantwortung kommt. Und das ist gerade auch wieder in der heutigen Zeit so extrem wichtig. Wir werden aus dieser Krise nur rauskommen, wenn die breite Masse lernt, Verantwortung für sich selber zu
übernehmen. Ja, absolut.
Sehe ich meinen Anteil an dir.
Ja. Ja, wunderbar. Danke dir so sehr, dass du das alles geteilt hast. Gibt es noch irgendwas, was ich dich nicht gefragt habe, was du noch hinzufügen möchtest?
Ich sag mal so, mein Wissen ist natürlich sehr, sehr umfangreich, sehr komplex. Für mich fühlt es sich jetzt im Moment mal rund an, würde ich sagen. Aber wenn du Lust hast, können wir ja nochmal irgendwann nochmal einen anderen Termin machen und vielleicht auch über das Enneagramm noch ausführlicher sprechen.
Ja, auf jeden Fall.
Oder wenn andere Fragen dann auftauchen bis dahin. Oft ist es ja so, dann ist das Gespräch beendet. Das hätte ich noch fragen können.
Ja, wobei ich auch
aufgeben ja. Bei einem anderen Termin.
Ja, auf jeden Fall. Das können wir auf jeden Fall machen. Also ich bin da immer offen, noch mehr zu teilen in Detail auf jeden Fall. Gibt es noch was, was du so durch deine Arbeit gelernt hast auch und durch dein Leben, was so eine Nachricht für die Welt ist, die so von Herzen kommt, was so deine... ja... Herzensbotschaft ist, vielleicht könnte man sagen.
Ja, Herzensbotschaft, also vom, sage ich mal, über den Frieden. Und man kann nicht für den Frieden kämpfen. Und das widerspricht sich. Mhm. Und wenn ich etwas für den Frieden tun kann, dann tue ich das durch diese Arbeit. Und unterstütze andere daran, dass sie das darin, dass sie es auch tun können. Warte mal, jetzt komme ich in meine Abbildung nochmal. Weil je mehr Menschen das lernen, diesen Prozess zu gehen, kommt man dann ja unten auch irgendwann im Frieden an. Mhm. Und dann heißt es nicht mehr, wie soll ich sagen, der Frieden ist im Außen, sondern der Frieden ist im Innen, ist in mir. Und je mehr Menschen hier rumlaufen, die in sich im Frieden sind, umso weniger hat der Krieg eine Chance.
Ja.
Der ist dann einfach nicht mehr möglich. Ja? Dann kommt, da gilt dann so der Satz von Bertolt Brecht, stell dir vor, sie geben Krieg und keiner geht hin.
Ja, absolut.
Und das ist dann eine Energie. Wir sprechen jetzt ja immer davon, dass alles dass wir auf der energetischen Ebene arbeiten und dass wir mit dem über das morphogenetische Feld mit allem verbunden sind. Und wenn ich im Frieden bin, dann strahle ich das aus und dann verbinde ich mich mit anderen Menschen und dann schicke ich die Botschaft raus für den Frieden.
Ja, ja, also lasst uns alle ganz viel Frieden nach draußen schicken.
Genau,
im Moment.
Aus dem Herzen.
Ja. Aus dem Herzen heraus, ja. Und im kleinen Anfang. Mhm. Ja. Okay, ich danke dir so sehr, Sophia, für dein offenes Gespräch und alles, was du geteilt hast. Und ich werde auf jeden Fall deine Homepage und so weiter in den Shownotes hier verlinken. Dann könnte ich auch Leute kontaktieren, die doch mehr wissen wollen oder die vielleicht dich besuchen möchten oder eine Zoom-Session mit dir buchen möchten oder wie auch immer. Und genau.
Genau. Ja. Also man kann es auch über Zoom machen und ich kann es auch auf Englisch machen. Und ja, ich danke dir, dass du mir hier den Raum gegeben hast, dass ich meine Erfahrungen, mein Wissen teilen kann mit anderen Menschen und hoffe, dass es viele erreicht und dass ich dazu oder wir zusammen unseren Beitrag leisten für die Weiterentwicklung der Menschheit.
Ja, auf jeden Fall. Deswegen werden wir das jetzt fleißig teilen. Das Interview. Okay, ich danke dir.